NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Maximiliane Hecke liest die 10. von 13 Folgen aus dem Roman Windstärke 17 von Caroline Wahl.
Zuvor spulen wir ein wenig zurück zu den letzten Ereignissen des vorigen Teils.
Ida wohnt auf Rügen bei Marianne und Knut, einem älteren Ehepaar. Besonders Marianne ist rührend um Ida besorgt und kümmert sich um die junge Frau mit der schwierigen Kindheit. Ida fühlt sich wohl und angenommen, außerdem ist sie in Leif verliebt. Alles könnte jetzt in eine gute Richtung gehen, aber da erhält Marianne eine niederschmetternde Diagnose, Metastasen im ganzen Körper. Von neuem ist Ida völlig aufgewühlt vor Angst. Wieder steht sie am allerfrühsten Morgen auf, um bei schlimmstem Wind und Wetter in der Ostsee zu schwimmen. Aber da sieht sie Leif, der mit seinem Surfbrett immer wieder raus aufs Meer gezogen wird. Sie springt in die Wellen und zieht ihn, der am Fuß verletzt ist, aus dem Wasser.
Als ich die Haustür aufschließe, steht Marianne mit verschränkten Armen und Metastasen in Lunge, Leber und Knochen vor mir. Marianne, spinnst du? Ich? Nein, ich spinne nicht. Und ich will auch nicht sterben, fauche ich, während ich in mein Zimmer flüchte. Ich schäle mich aus dem an mir klebenden Oberteil, schmeiße mich aufs Bett, habe ein schlechtes Gewissen, weil ich Marianne so angefaucht habe, obwohl sie todkrank ist, ziehe ein trockenes Shirt an und gehe zu ihr in die Küche, wo sie gerade Frühstück vorbereitet. Ich nehme 3 Teller, 3 Tassen und 3 Untertassen aus dem Schrank, verteile sie auf dem Tisch. Die Standuhr gongt 4-mal, obwohl es gerade 6.24 Uhr ist. Wir lagen ziemlich lange im Sand. Zurück in der Küche lehne ich mich an die Zeile gegenüber von Marianne, die gerade die Aufbackbrötchen auf dem Blech verteilt. 2 für mich, 3 für Knut, 2 für sie. Wie immer. Ich? Die Uhr hat gerade 4-mal gegongt. Sie dreht sich zu mir um. Marianne? Ich hab's gehört. Ich? Entschuldigung. Sie nickt. Ich war gereizt. Ich wollte eigentlich nicht ins Wasser. Aber es ist was dazwischen gekommen. Mir fällt auf, dass ich am Strand gar nicht nach seiner Verletzung geschaut habe. Sie nickt. Ich denke nicht, dass du spinnst. Ich spinne schon, aber das ist okay. Mit der heranrückenden Chemotherapie rauchen Knut und ich Tag für Tag mehr, als versuchten wir, mit Lungenkrebs nachzuziehen. Manchmal ist mir richtig schlecht. So wie damals, als ich mit 14 angefangen habe zu rauchen und nach jeder großen Pause mit Nikotinschock im Unterricht saß. Aber wenn Knut und ich nebeneinander draußen mit Zigarette und Pfeife im Mund stehen und in den Garten schauen, dann gehen mir unangenehme Fragen einfach leichter über die Lippen. Ich? Und wie läuft das dann ab? Du fährst sie hin, wartest und fährst danach wieder mit ihr zurück nach Hause? Knut schüttelt den Kopf. Marianne fährt allein hin. Mit dem Auto? Mit dem Chemotaxi. Chemotaxi. Ich schlucke. Was ist denn ein Chemotaxi? Ein normales Taxi. Marianne nennt es so, weil der Fahrer sie, als sie einmal ein Taxi zu ihrem Onkologen bestellt hat, gefragt hat, ob das ein Chemotaxi ist. Lustig. Ich zünde mir noch eine Zigarette an und finde das eigentlich nur ein bisschen lustig. Wieso fährst du sie nicht? Sie will das allein machen. Und hört sie währenddessen Musik oder liest sie? Er schaut mich fragend an. Während der Taxifahrt? Das sind nur 10 Minuten. Während sie die Chemoinfusionen bekommt. Ich weiß nicht, was sie währenddessen macht, Ida. Sie hatte noch nie eine Chemotherapie. Mir ist schlecht. 3 Tage bevor die Chemo beginnt, fragt Marianne mich in der Küche, während ich die Königsberger Klopse zu Klopsen forme und sie die Kapernsoße anrührt, ob wir am nächsten Tag walken gehen. Und ich höre abrupt auf, die Klopse zu formen, weil die letzte Walking-Runde in keiner guten Erinnerung geblieben ist. Ich schaue von den Klopsen zu ihr, aber sie ist mit Gewürzen und Kapern beschäftigt. Was will sie mir diesmal sagen? Knut hat auch Krebs. Du musst hier weg. Außerdem ist immer noch schlechtes Wetter und ihr Immunsystem darf jetzt nicht angegriffen werden. Ich? Das Wetter ist doch viel zu schlecht. Marianne? Morgen soll die Sonne scheinen. Ich zucke mit den Schultern und sage, okay, wenn du magst. obwohl ich überhaupt nicht mag. Aber Krebskranken schlägt man schließlich keine Wünsche ab. Die Sonne scheint nicht. Es nieselt stattdessen. Und während wir nebeneinander durch den nebligen Wald walken, sagt Marianne, vielleicht ist es besser, wenn du gehst. Und meine zusammengebrochene Welt bricht vollends in sich zusammen. Ich bleibe stehen. Ich? Wieso? Marianne bleibt auch stehen und schaut mich traurig an mit ihren grünen Augen, die immer noch so lebendig wie saftiges Moos leuchten. Weil du nicht dabei sein sollst, wenn das alles passiert. Ich kann aber dabei sein. Ich kann damit umgehen, lüge ich. Ich habe schon einmal einem Menschen beim Sterben zugeschaut, sage ich nicht. Ich will nicht, dass du mich so siehst. Ich will nicht sagen, dass ich sie so sehen will, weil das nicht stimmt. Ich will sie nicht so sehen. Aber ich will Marianne sehen. Und Letzteres hat oberste Priorität. Ich bin schwach und werde schwächer. Liege wahrscheinlich viel rum und kann nichts mit dir unternehmen. Das ist okay für mich. Ich kann mit dir herumliegen. Ida. Ein Seufzen. Okay, flüstere ich. Drehe um und laufe wieder Richtung Zuhause, das nun nicht mehr mein Zuhause ist. Viel zu fest haue ich die Walking-Stöcke in den schlammigen Boden. Viel zu schnell walke, ja renne ich fast Richtung nicht mehr Zuhause, obwohl Marianne Metastasen in Lunge, Leber und Knochen hat und gar nicht hinterherkommt. Meine Augen brennen. Meine Lunge, Leber und Knochen brennen. Und ich wünsche mir auch Metastasen, während ihre Schritte hinter mir leiser werden. Als ich sie gar nicht mehr höre, bleibe ich stehen, ramme die Stöcke mit voller Wucht in den nassen Waldboden, schaue über meine Schulter und sehe Marianne, wie sie mit ihren Stöcken und ihren traurigen, moosgrünen, auf den Boden gerichteten Augen langsam zu mir walkt. Ein Regentropfen läuft mir die Wange runter. Ich, sorry. Marianne, ich habe vorhin ein Viertel Käsekuchen aufgetaut. Kaffee und Kuchen? Ich nicke. Während Marianne Kaffee und Kuchen vorbereitet, schlüpfe ich in meinen pinkfarbenen Niki-Anzug, stopfe dann mein Zeug in den marineblauen Hartschalenkoffer, was viel zu schnell erledigt ist, schließe ihn, setze mich aufs Bett, blicke auf den marineblauen Hartschalenkoffer, in dem alles drin ist, was ich besitze und was mir egal ist, und warte auf Mariannes »Ida, Kaffee ist fertig, ruf!« Marianne ruft »Ida, Life ist da!« Es klingelt. Ich schrecke auf und renne zur Tür. Mit einer Krücke in der einen und einem Glas Marmelade in der anderen Hand steht er vor der Tür. Eine weite blaue Jeans, ein rosafarbener, lockerer Longsleeve, noch feuchtes Haar. Seine Augen klar und stechend. Lustig, dass er wieder vorbeikommt, wenn es Käsekuchen gibt, obwohl er keinen Käsekuchen mag, denke ich. Es ist derselbe Käsekuchen von letztens, von dem Marianne die Hälfte eingefroren hat. Ich frage mich, ob er das nächste Mal wiederkommt, wenn sie das letzte Viertel auftaut. Aber dann bin ich ja gar nicht mehr hier. Live? Hi. Ich? Hi. Spaziergang? Von Spaziergängen habe ich heute eigentlich genug. Ich nicke zu seiner Krücke. Sicher? Nur kurz zum Strand. Ich? Eigentlich wollten wir gerade Käsekuchen essen. Der Käsekuchen ist noch nicht ganz aufgetaut. Geht ruhig kurz zum Strand, ruft Marianne aus der Küche. Schweigend laufen wir zum Strand. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, weil ja Hamburg, meine Flucht, Marianne, die Sache mit dem Meer und seinem Fuß zwischen uns stehen. Leif hat die Marmelade noch in der Hand. Soll ich die Marmelade nehmen? Du hast ja schon die Krücke. Ach ja, die ist für dich. Erdbeere. Ich nehme das Glas, auf das ein handbeschriftetes weißes Etikett geklebt ist. In großen, fast kindlichen Druckbuchstaben steht Erdbeere darauf. Hat dein Opa die gekocht oder ist die gekauft? Nein, ich. Du hast die Marmelade gekocht? Leif nickt. Cool. Danke für letztens. Ich nicke und frage ihn, ob das schlimm ist mit seinem Fuß. Nein, sagt er. Und wir schweigen wieder. Am Strand setzen wir uns nebeneinander in den nassen Sand. Rechts von ihm die Krücke, links von mir die Marmelade und schauen auf die unruhige, heute dunkelgrüne Ostsee. düstere, darüberfliegende Wolken, dazwischen hellblauer Himmel. Schön, wie immer. Aber es wird regnen. Das laute Rauschen der Ostsee und des Windes tun gut, weil das Schweigen dann nicht so dröhnt. Weißt du es? Frage ich, ohne den Blick von der schönen Ostsee abzuwenden. Ja. Wahrscheinlich weiß schon die ganze Insel, dass Marianne Metastasen hat. Insel ist schlimmer als Kleinstadt. Die Zeit vergeht und so oder so ähnlich muss sich Meditation anfühlen, denke ich. Wenn man durchatmen kann und fast nur das Meeresrauschen den Körper füllt. Die Wolken verdichten sich, der Wind wird stärker. Das Rauschen der Ostsee wird lauter. Ich linse rüber zu Leif, weil ich ihn heute wahrscheinlich das letzte Mal sehe und ihn deshalb mehr anschauen sollte. Ich könnte ihn Tag ein, Tag aus anschauen. So schön ist er. Müsste ich mich zwischen ihm und der Ostsee entscheiden, würde ich mich für ihn entscheiden. Aber ich darf mich ja nicht entscheiden. Leif bemerkt, wie ich ihn anstarre und ich rechtfertige mich. Ich verlasse die Insel. Wie immer kaum Regungen in seinem Gesicht. Wieso? Marianne will, dass ich gehe. Wann? Eigentlich jetzt. Die Chemotherapie beginnt in 2 Tagen und sie will, dass ich dann weg bin. Wir schauen beide wieder voneinander weg auf das Meer und hören ihm zu. Die Wolken und der blaue Himmel sind nicht mehr da. Nur noch grauer Himmel und eine fast schwarze Regenfront, die sich langsam von der Ostsee auf uns zubewegt. Die Ostsee rauscht und Leif sagt, du solltest bleiben. Versteht er es nicht? Aber ich kann doch nicht bleiben, wenn sie das nicht will. Leif schüttelt fast schon genervt den Kopf. Marianne will, dass du bleibst. Ich schüttle genervt den Kopf. Sie braucht dich jetzt, Ida. Es fängt an zu nieseln und wir bleiben sitzen. Auch als das Nieseln in Regen übergeht und die Regenfront uns sanft einhüllt, bleiben wir sitzen. Ich frage mich, wieso mich jemand brauchen könnte, ob Marianne mich wirklich braucht und was genau sie denn von mir braucht. Und während ich überlege, ob ich ihr überhaupt irgendwas geben könnte, sagt er einen Satz, der fast noch schöner ist als der mit den Muscheln letztens. Leif, und ich will auch, dass du bleibst. Wir sind beide pitschnass und frieren, aber keiner von uns beiden scheint den Strand verlassen zu wollen. Leif legt den Arm um mich und das fühlt sich zu gut und warm an. Ich lege meinen Kopf auf seine Schulter und er umarmt mich ganz. Seine Arme umschließen mich. Ich schmiege meinen Kopf an seine Brust, wische mir den Regen an seinem Shirt aus dem Gesicht und halte seine Hände fest, damit sie sich nie wieder öffnen. Für meine Verhältnisse werde ich in letzter Zeit oft umarmt, denke ich. Und ich denke, dass ich das mag. Als es schüttet, gebe ich seine Hände dann doch frei und wir stehen auf. Wir sind ja nicht lebensmüde. Leif zieht mich hoch, obwohl er der Verletzte ist, nimmt die Krücke in die rechte Hand und ich nehme die Erdbeermarmelade in die rechte Hand. Ich wechsle die Marmelade in meine linke Hand und wünsche mir, dass Leif meine nun freie Rechte in seine linke Hand nimmt. Leif nimmt meine Rechte in seine linke Hand. Ich schaue auf unsere ineinander verschränkten Hände und frage mich, was das alles für ein riesengroßer Mist ist, in den ich mich da rein manövriert habe, während wir durch den Regen zurück zu Marianne laufen. Jetzt haut er wieder ab, brüllt es in mir, als wir das Haus sehen. Marianne steht nicht hinter der Gardine, wie neulich. Ich schließe auf. Wir stehen im Eingang, ich drinnen, er draußen. Und Leif wirkt irgendwie nervös, obwohl das gar nicht zu ihm passt. Er streicht sich mehrmals die von Wind und Regen zerzausten Haare aus dem Gesicht, schaut mir in die Augen, dann wieder auf den Boden und scheint unsicher zu sein, wie er sich jetzt von mir verabschieden soll. Irgendwann sagt er, ich habe dich gewarnt, dass ich das Letzte bin, was du brauchst. Und so eine dumme Phrase ist wirklich das Letzte, was ich gerade brauche. Ich? Hör auf, wie in so einem schlechten Highschool-Liebesfilm zu reden und sei halt einfach nicht das Letzte, was ich brauche. Die Drama-Queen in mir haut die Tür vor seiner Nase zu. Ein bisschen überrascht von meiner extremen Reaktion denke ich, dass ich den Hang zur Dramatik eindeutig von ihr habe, aber dass das okay ist. Ich öffne die Tür wieder, vor der er noch steht, mit einem belustigten kleinen Lächeln in Gesicht und Augen. Ich? Käsekuchen? Leif nickt, obwohl er Käsekuchen nicht mag. Während Marianne Leif trockene Kleidung von Knut raussucht, befreie ich mich in meinem Zimmer aus dem triefenden Niki-Anzug, räume den gepackten marineblauen Hartschalenkoffer halb aus auf der Suche nach meinem Lieblingskleid von Mama und ziehe mir das Leoprint-Teil und einen pinkfarbenen Wollpulli über. Leif sieht in der verblichenen Jeans und dem Schafswollpulli von Knut aus wie ein Zara-Model. Beim Käsekuchen versteht sich Leif erschreckend gut mit Marianne. So unbeholfen und ungeschickt Knut und ich in den letzten Tagen am Esstisch performen, so selbstsicher und gekonnt setzt Leif hier die Unterhaltung in Gang. Er hat eine offene, direkte Art, schaut Marianne immer in die Augen, während er ihr Fragen zu ihrer Krankheit stellt und ehrliche Antworten zu seinem Opa und so weiter gibt. Leif, bist du nervös? Marianne nickt. Ich wollte nie eine Chemotherapie bekommen. Na, wer will das schon? Leif ist ganz schön frech zu einer Krebskranken, denke ich. Marianne, Chemotherapie ist für mich die letzte Stufe vor dem Tod, oder? Leif, ja, ich weiß, was du meinst. Wie aufmunternd. Ich werfe Leif einen bösen Blick zu, den er nicht bemerkt, weil er auf den Käsekuchen schaut. Leif, aber Chemotherapien sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Die Nebenwirkungen lassen sich inzwischen ganz gut eindämmen. Der Käsekuchen schmeckt fantastisch. Marianne, danke. Ich dachte, du magst keinen Käsekuchen. Anscheinend mochte ich nur den Käsekuchen meiner Oma nicht. Marianne lacht und ich frage mich, wann sie zuletzt so gelacht hat. Also auch mit den Augen. Schaue mir ihre an und dann Leifs und überlege, welches Grün ich eigentlich schöner finde. Leif, wenn du Hilfe brauchst mit Einkaufen, Garten oder was auch immer, sag Bescheid. Ich überlege, ob ich ihm den Satz nachplappern soll, damit Marianne den Rauswurf überdenkt. Aber ich traue mich nicht, weil ich Angst habe, dass sie mich dann ein zweites Mal rauswirft und es dann wirklich endgültig ist. Marianne, danke, Leif. Leif, wirklich, nach Hilfe fragen ist in Ordnung und gut. Nach Hilfe fragen ist in Ordnung? Sein Ernst? Wer ist dieser Leif, der hier souverän mit einer Krebskranken im fortgeschrittenen Stadium am Tisch sitzt, ihr sagt, dass nach Hilfe fragen in Ordnung ist und gleichzeitig selbst nie nach Hilfe fragen würde und so gut wie nichts von sich preisgibt? Ich denke an sein Leben fällt mir gerade schwer und frage mich, was genau dahinter steckt, was er alles erlebt hat und wie es in ihm aussieht, dass er so gut mit Krankheit und Tod umgehen kann und weiß, dass ich geduldig sein muss und es wahrscheinlich nie ganz erfahren werde. Aber das ist okay, denke ich. Marianne, wie geht's deinem Opa? Leif, geht so. Er hat gute und schlechte Tage, aber es wird schlimmer. Marianne, und wie soll es weitergehen? Du kannst ja nicht ewig auf ihn aufpassen. Letztens wollte ich mit ihm das Pflegeheim in Bergen anschauen. Marianne, das soll gut sein. Er wollte da nicht rein. Als wir am Eingang waren, ist er wie angewurzelt stehen geblieben und hat den Kopf geschüttelt. Ich gehe da nicht rein, Leif, hat er immer wieder gesagt. Und nachdem wir ganz kurz drinnen waren, hat er im Auto angefangen zu weinen. Ganz leise. Ich habe ihn davor erst einmal weinen sehen. Marianne, das tut mir leid. Mir auch. Um auch irgendetwas zu sagen und die Unterhaltung ein bisschen von Krankheit und Tod wegzulenken, frage ich, ob das Wetter so bleiben wird. Ich. Mit dem Regen und dem Sturm und so weiter. Marianne. Nein, nächste Woche kommt ein Hochdruckgebiet. Da wird's richtig heiß. Schön, sage ich, obwohl ich eigentlich nicht so der Hitzetyp und nächste Woche sowieso nicht mehr hier bin. Nach dem Käsekuchen bringe ich Leif zur Tür, der nach Hause zu seinem Opa muss. Sag ihr einfach, dass du bleibst. Sie wird nichts dagegen einwenden, flüstert er, während er mich umarmt. Und als er mit der Krücke zu seinem Auto läuft, bleibt er nochmal stehen, schaut über die Schulter und sagt, wir sehen uns. Beim Abendessen sage ich, ich habe mir überlegt, dass ich doch bleibe. Marianne isst einfach weiter ihr Käsebrot, so als hätte ich nichts gesagt, aber ihre Augen schauen dabei zu mir. Ich hake nach. Würdest du mich rausschmeißen, wenn ich nicht gehen würde? Marianne? Nein. Ich? Gut, dann bleibe ich. Abends liege ich im Bett, lausche dem Regen und schaue an die Decke. Mein Handy vibriert. Eine Nachricht von Leif. Bleibst du? Ich kann das Grinsen nicht unterdrücken, auch wenn er nichts Süßes geschrieben hat. Aber er hat geschrieben. Ich? Ja, erstmal. Leif? Gut. Gute Nacht, Ida. Gute Nacht, Leif. Morgen geht die Chemo los, schießt es mir in den Kopf, als ich morgens aufwache. Der Frühstückstisch sieht eigentlich wie immer aus, aber die Brötchen sind ein bisschen zu dunkel. Das ist Marianne noch nie passiert. Während ich das harte Brötchen aufschneide, überlege ich, was ich sagen könnte, um die Stimmung aufzulockern. Aber ich will Marianne nicht fragen, was sie heute vorhat, weil es bestimmt irgendwas mit der Chemo zu tun hat. Oder weil sie eben gar nichts vorhat, weil die Chemo morgen beginnt. Nach Leifs Auftritt gestern ist mir meine kommunikative Unbeholfenheit in Bezug auf Mariannes Krankheit noch bewusster. Aber Knut ist auch nicht besser und bringt mal wieder eine Unterhaltung übers Wetter in Gang, der ich mich natürlich ergebe. Grauer Himmel, aber zum Glück kein Regen und windstill, bla bla bla. Marianne stimmt nicht in unseren Wetterdialog ein. Ich? Und wann kommt das Hochdruckgebiet? Knut? Donnerstag wahrscheinlich. Ich nicke und sage, cool. Marianne? Was hast du heute für Pläne? Ich? Weiß nicht. Du? Einkaufen. Ich komme mit. Der Einkauf erinnert mich an die Einkäufe mit Tilda damals, kurz bevor sie nach einem Besuch wieder nach Berlin gefahren ist. Einen Tag vor oder am Tag der Abreise sind wir mit dem Auto zum Supermarkt gefahren und Tilda hat mehrere hundert Euro für meine Verpflegung ausgegeben. Auch Marianne packt so viel Zeug in den Wagen, als würde der nächste Weltkrieg, eine Pandemie oder eine katastrophale Sturmflut bevorstehen. Ob es hier wohl manchmal Sturmfluten gibt? Ich? Gibt es hier manchmal Sturmfluten? Marianne? Ja, immer mal wieder. Ich würde gern mal eine Sturmflut sehen, denke ich. Kartoffeln, Reis, Nudeln, Pesto, Haarmilch und zahlreiche Fertiggerichte. Viel zu viele Fertiggerichte. Es macht mich traurig, dass Marianne davon auszugehen scheint, dass sie in absehbarer Zeit weder in der Lage sein wird, einzukaufen noch zu kochen. Ähnlich schlecht oder noch schlechter gelaunt als damals schlurfe ich nicht Tilda, sondern Marianne hinterher. Ich habe diese Einkäufe mit Tilda gehasst, weil sie eben Abschiede waren und konnte das »Pack ein, was du willst« null auskosten. Eigentlich habe ich mir vorgenommen, Marianne heute aufzuheitern. Dieser Einkauf ist ja auch kein Abschied. Aber das sind einfach viel zu viele Pestogläser, die sie in den Einkaufswagen stellt. Und wir haben hier noch kein Mal Nudeln mit Pesto gegessen. Marianne, magst du auch Toasties oder Cornflakes zum Frühstück? Wir essen doch immer Aufbackbrötchen. Für den Notfall. Ich denke an den letzten Würstchen-Notfall und nicke. Die Toasties schmecken eigentlich fast wie Aufbackbrötchen. Kennst du die? Magst du Vollkorn? Ich nicke, obwohl ich die Toasties noch nie gegessen habe und auch kein Vollkorn-Fan bin. Nach der sechsten Packung Toasties, die sie in den Wagen schmeißt, interveniere ich. Marianne, 6 Packungen? Kann man auch einfrieren. Als wir bei den Süßigkeiten vorbeigehen, sagt Marianne, pack ein, was du willst. Und ich packe eine Packung Happy Hippo ein, weil ich ihr nicht die Laune verderben will und Happy Hippo echt cool sind. Bei den Tiefkühlregalen fragt sie mich, welche Fertigpizzen ich gut finde. Ich sage, dass ich eigentlich alle außer Tonno gut finde, und sie packt eine nach der anderen ein. 4 Jahreszeiten ist meine Lieblingspizza, sage ich. Obwohl Fungi eigentlich meine und 4 Jahreszeiten Mamas Lieblingspizza war. Marianne packt 5 4 Jahreszeiten Pizzen in den Einkaufswagen und inzwischen finde ich es fast ein bisschen unverschämt, dass sie Knut und mir nichts zutraut. Marianne, ich kann schon kochen. Und einkaufen kann ich auch. Und Knut auch. Der ist doch andauernd in der Metro. Ja, ich weiß. Aber was man hat, das hat man. Eigentlich kann ich sogar ziemlich gut kochen. Ich koche heute Mittag. Weil ich es ihr angesichts dieser Pizza- und Toastie-Berge irgendwie beweisen möchte, will ich richtig auftischen. Ich überlege, womit ich sie umhauen könnte. Ich mache jetzt kein Drei-Gänge-Menü, wir haben schließlich nichts zu feiern. Ich überlege, was ich richtig gut kann und entscheide mich für Saltimbocca mit Bandnudeln und Spaghetti-Eis zum Nachtisch. Hast du eine Kartoffelpresse? Ja. Einen schönen Weißwein oder Aperol Spritz dazu, um ein bisschen Leichtigkeit reinzubringen. Ich hole mir einen Einkaufskorb, sammle schnell die Zutaten ein und finde Marianne dabei vor, wie sie in dem vollen Wagen vergeblich Platz für 4 Maxi-Packungen Klopapier sucht. Ich nehme ihr das Klopapier aus der Hand, benutze eine der Packungen als Sichtschutz für meine Menüzutaten, räume die anderen wieder ins Regal und sage mit einem Nicken zu dem überfüllten Wagen hin: Ich glaube, wir haben alles. Am Band will ich eigentlich nicht, dass sie meine Zutaten sieht, aber ich kann nicht getrennt von ihr einkaufen, weil ich kein Geld dabei habe. Also lege ich eine Papiertüte auf meine Sachen, sage: Nicht schauen! Zu Marianne, während ich paranoid Fleisch, Salbei, Vanilleeis, Aperol und Co. in die Tüte schmeiße. Ein bisschen albern und übertrieben, aber ich kann nicht anders. Inspiriert von Live und seiner offenen Gesprächsführung frage ich während der Heimfahrt: Du warst schon mal krank? Marianne: Ja, vor ein paar Jahren. Ich habe wirklich gehofft, ich hätte den Scheiß hinter mir. Ich glaube, Marianne hat noch nie Scheiß gesagt. Was macht man bei Sturmfluten eigentlich? Eigentlich nichts. Wenn's schlimm ist, Strom und Gas abstellen. Auto nicht an der Küste parken. Meistens sind die Sturmfluten nicht so schlimm. Ist ja streng genommen nur auflandiger Wind mit hohem Wasserstand. Kennst du Super Toy Club? Marianne schüttelt den Kopf. Das ist eine Spieleshow für Kinder, die kam früher auf Kika oder Super RTL. Ein Mädchen gegen ein Jungsteam. Die Gewinner durften am Ende durch einen Toys R Us Laden rennen und alles, was sie innerhalb kürzester Zeit in den Einkaufswagen geschmissen haben, behalten. Marianne schmunzelt. Ich? Magst du eigentlich auch süße Sachen wie arme Ritter oder Dampfnudeln? Marianne? Ja, ich mag süße Sachen. Aber was sind denn Dampfnudeln? Das mache ich demnächst mal. Live war hier, sagt Knut, als wir nach Hause kommen, und Freude flackert im Bauch. Ich? Was wollte er? Knut? Nur mal eben Hallo sagen. Kurz nachdem ich die angerichteten Teller verteilt habe, fällt mir auf, dass ich den Aperitif vergessen habe. Hört auf zu essen, ich habe was vergessen, proklamiere ich viel zu laut, stürme in die Küche, mixe die Aperol Spritz. 2 Minuten später stoßen wir an und ich will dem Auf, das zu schnell meinem Mund entwichen ist, irgendetwas Schönes und Aufmunterndes hinterherwerfen. Dich oder Marianne ist doof. Gesundheit auch. Knut, auf die Chemo! Toll, denke ich. Auf Knut ist Verlass. Auf eine erfolgreiche Chemo, füge ich hinzu, was noch hässlicher klingt. Aber Marianne lacht laut auf. Auf die Chemo! Im Bett schreibe ich live: Gute Nacht, live. Er antwortet 3 Minuten später: Gute Nacht, Ida.
Maximiliane Hecke mit der 10. Folge aus dem Roman Windstärke 17 von Caroline Wahl. Das Buch ist im Dumont Verlag erschienen, das Hörbuch bei Dumont Audio. Die heutige Folge finden Sie online bei uns und in der NDR Kultur App. Am Montag um 8:30 geht's dann weiter.
NDR Kultur Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Beate Rüsapp. CDU und CSU sind dafür, Asylverfahren in Länder außerhalb der EU zu verlagern. Doch der Kanzler hält sich noch zurück mit einer Bewertung. Das wurde bei dem Spitzentreffen von Bund und Ländern in Berlin deutlich. Am späten Abend wurden die Ergebnisse präsentiert. Aus Berlin Mario Kubina.
Bis Dezember soll es Ergebnisse geben, ob solche Verfahren außerhalb der Europäischen Union nun rechtlich möglich und praktisch umsetzbar sind. Unionsgeführte Bundesländer sehen darin eine große Chance. Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD hält solche Modelle allenfalls für ein Bausteinchen, wie sie sagt. Bayern und Sachsen gehen die Beschlüsse zur Einwanderung nicht weit genug. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder kritisiert, es werde weiter geprüft statt gehandelt. Ein Blick in die Statistik zeigt, die Zahl der Asylanträge ist in den ersten 5 Monaten dieses Jahres gesunken. Und die Zahl der Abschiebungen ging im ersten Quartal nach oben.